Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 40. Episode von Mama macht Business. Im Gedankenkarussell spreche ich heute mit dir darüber, warum das Netzwerken unerlässlich fürs Verkaufen ist und gebe dir 5 praktische Tipps. In der Kaffeepause treffe ich heute Gretel Niemeyer. Sie ist Sales Coachin und unterstützt Unternehmerinnen dabei, ihre Verkaufsstrategien zu optimieren und zeigt, wie man sich als Mutter Freiräume für berufliches und persönliches Wachstum schafft. Und in Mamas Werkzeugkiste sprechen wir heute darüber, wie du LinkedIn für dein Business effektiv nutzt. Gedankenkarussell. Heute sprechen wir mal über ein Thema, was irgendwie krass unterschätzt wird, und zwar das Thema Netzwerken. Wir alle haben natürlich schon davon gehört, wie wichtig es ist, Beziehungen zu knüpfen und Kontakte zu pflegen. Ich sage nur das Wort Vitamin B, aber gerade im Verkauf, besonders wenn man selbstständig ist, wird der Wert eines starken Netzwerks oft unterschätzt. Warum ist Netzwerken also so entscheidend, vor allem wenn es ums Verkaufen geht? Ganz einfach. Menschen kaufen von Menschen, denen sie vertrauen. Dein Netzwerk ist nicht nur eine Ansammlung von Kontakten, sondern es ist ein Pool von potenziellen Kundinnen, Geschäftspartnerinnen und Mentorinnen, die dir helfen können, dein Business voranzutreiben. Und damit du bei diesem Thema gleich ins Handeln kommst, habe ich heute 5 Tipps für dich mitgebracht, wie du erfolgreich netzwerken kannst, ohne dass es sich anfühlt, als würdest du ständig Klinken putzen. Starten wir mit Tipp Nummer 1. Nutze Social Media strategisch. Die sozialen Medien sind zwar ein großartiger Ort, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die du vielleicht nie persönlich treffen würdest, aber hier ist eben auch die Aufgabe, immer über dieses Quatschen und ein bisschen Verbindung aufbauen hinaus strategisch zu denken und nicht nur Posts zu liken und gelegentlich zu kommentieren, sondern wirklich echte Verbindung aufzubauen, wirklich herauszufinden, was sind das für Menschen, was brauchen die, was machen die Spannendes. Schreibe also persönliche Nachrichten, nimm an relevanten Diskussionen teil und vernetze dich aktiv mit Menschen, die dich wirklich inspirieren oder die zu deinem Business passen könnten. Netzwerken über Social Media ist immer der erste Schritt, um dich als Expertin zu positionieren. An dieser Stelle gehen natürlich verschiedene Netzwerke. LinkedIn eignet sich natürlich besonders gut, um in diesem Jobkontext zu netzwerken. Da finde ich, ist jetzt auch okay, dass man natürlich sich im Business-Kontext vernetzt und alle am Ende eben Dienstleistungen anbieten oder Jobs suchen oder anbieten. Also dieser Jobkontext ist noch ein bisschen klarer als jetzt bei der Plattform Instagram zum Beispiel. Tipp Nummer 2. Finde Netzwerkevents, die zu dir passen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Netzwerktreffen. Von Online-Meetups bis hin zu lokalen Unternehmerinnenveranstaltungen. Finde wirklich heraus, welche Formate dir am meisten zusagen und zu deinem Business passen. Wichtig ist, geh zu sowas wirklich regelmäßig hin, auch wenn es Überwindung kostet. Und vor Ort mit anderen Unternehmerinnen ins Gespräch zu kommen, kann wirklich Wunder wirken. Nicht nur für deinen Verkauf, sondern auch für deine Motivation. Ich gehe aus solchen Events immer komplett beflügelt raus. Ich habe vor kurzem mit 3 anderen Unternehmerinnen zusammen ein Netzwerkevent veranstaltet und das war schon ein besonderes Netzwerkevent, weil wir uns schon überlegt haben, wie können wir das Ganze moderieren. Wir haben den Leuten dann so bunte Punkte an die Namensschilder gemalt, damit sie so ein bisschen Ansatzpunkte haben, wer gut zu ihnen passen könnte. Das war sehr spannend. Wir haben auch nicht nur Netzwerken angeboten, sondern hatten auch Impulsvorträge. Also es war so eine bunte Mischung und das Feedback hat mir gezeigt, dass es wirklich sehr gut ankam. Aber hier musst du eben herausfinden, was erwartest du von so einem Event? Möchtest du Impuls oder willst du einfach bei einem Weinchen ganz entspannt ein bisschen quatschen? Tipp Nummer 3. Gib, bevor du nimmst. Im Netzwerken geht es nicht immer nur darum, sofort etwas zu bekommen. Ganz im Gegenteil. Je mehr du anderen hilfst, desto mehr wird irgendwann etwas zu dir zurückkommen. Überlege, welche Expertise du anderen in deinem Netzwerk anbieten kannst ohne gleich was dafür zu erwarten. So baust du einfach Vertrauen auf und Vertrauen ist ja wie gesagt der Schlüssel, um langfristige Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Ein weiterer Tipp, Tipp Nummer 4. Schaffe Gelegenheiten, statt darauf zu warten. Also anstatt darauf zu warten, dass dich jemand anspricht bei so einem Event, sei proaktiv und organisiere vielleicht sogar auch eigene kleine Netzwerktreffen. Sei es ein digitales Kaffeekränzchen oder ein virtueller Austausch. Lade gezielt Menschen ein, die ähnliche Interessen und Ziele haben. Die werden es dir auch danken. Und so positionierst du dich nicht nur als Expertin, sondern auch als Konnektorin, jemand, der andere zusammenbringt. Und das wird dir langfristig auch wieder zugutekommen. Tipp Nummer 5. Dranbleiben. Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Netzwerken ist einfach kein einmaliges Event. Wenn du mal sagst, ja gut, jetzt gebe ich mir das mal, gehe ich mal auf so ein Event, dann habe ich das Thema Netzwerken auch abgehakt. Nee. Netzwerken ist ein langfristiger Prozess. Ich erlebe das ganz häufig, dass erst Jahre später Menschen wieder auf mich zurückkommen und sich an mich erinnern, wenn sie eben einen Auftrag haben, der zu mir passt und sich das dann auszahlt, in Anführungszeichen. Aber das erfordert eben, dass man immer wieder in den Augen, im Sinn dieser Person bleibt, also sich regelmäßig irgendwo sieht oder irgendwo vernetzt ist. Und es braucht einfach diese Beständigkeit, um starke Beziehungen aufzubauen. Verabschiede dich also von der Idee, dass du sofort nach deinem Event den nächsten großen Auftrag bekommst. Bleib regelmäßig in Kontakt mit deinen Netzwerken, pflege deine Beziehung und du wirst sehen, der Erfolg kommt mit der Zeit. Auch hier gilt, wie in vielen Bereichen im Business, dranbleiben lohnt sich. Netzwerken ist also viel mehr als nur Visitenkarten austauschen oder neue Follower auf Instagram sammeln. Es geht darum, echte Beziehungen zu pflegen und langfristig aufzubauen und das ist einfach der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg im Verkauf. Ich hoffe, du kannst mit diesen 5 Tipps dein Netzwerk weiter ausbauen und damit auch dein Business stärken. Und jetzt freue ich mich riesig, dass wir heute eine Expertin im Bereich Verkauf zu Gast haben, die uns noch viel mehr Einblicke und wertvolle Tipps geben wird. Gretel Niemeyer ist erfolgreiche Sales Coachin und hat eine spannende Reise hinter sich. Wir sprechen darüber, wie Netzwerken ihren Erfolg beeinflusst hat und welche Strategien sie im Verkauf für essentiell hält. Kaffeepause. Gretel Niemeyer ist erfahrene Sales-Coachin mit über 15 Jahren Erfahrung im internationalen Vertrieb. Nach ihrem Studium in International Management in Flensburg, Kopenhagen und Mailand leitete sie erfolgreich ein Verkaufsteam in Spanien. Bevor sie 2020 in die Selbstständigkeit ging, war sie Senior Sales Director für ein Berliner Startup, wo sie den gesamten Verkaufsbereich verantwortete. Doch als sie während der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt wurde, merkte sie schnell, dass ihre Rolle als Mutter zum Kündigungsgrund wurde. Heute verbindet Gretel ihre berufliche Expertise mit ihrem Familienleben als Mutter von 2 Kindern. Mit klaren Arbeitsroutinen und einem festen Zeitplan schafft sie den Spagat zwischen erfolgreichem Business und Zeit für die Familie. Sie unterstützt Unternehmerinnen dabei, ihre Verkaufsstrategien zu optimieren und zeigt, wie man sich als Mutter Freiräume für berufliches und persönliches Wachstum schafft. Herzlich willkommen, liebe Gretel. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und wir heute über so viele spannende Themen sprechen können.
Moin Lisa, ich freue mich sehr, sehr, sehr hier zu sein.
Ja, schön, dass wir es geschafft haben und heute dreht sich alles rund ums Thema Sales und natürlich auch um deinen Werdegang und um dich als Mutter, wie du das auch alles managst, das alles gleichzeitig hinzukriegen. Ich habe in der Vorstellungsrunde schon ein bisschen mehr über dich erzählt, unter anderem, wo du ursprünglich herkommst. Du bist nämlich ursprünglich mal Senior Sales Director gewesen als letzte Station und von da aus dann in die Selbstständigkeit gestartet. Ich finde immer total spannend, an welchem Punkt in deinem Job hast du denn gemerkt, es ist jetzt Zeit, was anderes zu machen? Ich mach's jetzt allein. Was war da so der Punkt?
Also bei mir war es tatsächlich eine Mischung aus Frust von dem, was ich dort gemacht habe und diesem Wunsch, okay, irgendwie muss es woanders hingehen, aber auch einem Arschtritt von außen, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, so diesen Mut zu sammeln, aus einer sehr guten Festanstellung raus in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist gar nicht mal so ohne. Ich habe 2016 mein erstes Kind bekommen, hatte eine super Stellung in einem Berliner Startup und dachte, ach, das Leben geht doch jetzt so weiter. Du wirst dir ein gutes Setup in dem Unternehmen suchen, du wirst mit deinem Mann eine gute Lösung finden, wie ihr das oder wie wir das Kind zusammen betreuen und dann wird das schon alles gut sein. Und ehrlicherweise war das aber nicht so gut. Also tatsächlich hatte ich ein großes M wie Mutter oder vielleicht auch L wie Loser auf meiner Stirn gefühlt und wurde gar nicht so mit offenen Armen wieder empfangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Hab deswegen auch direkt im Anschluss noch mein zweites Kind bekommen. Meine Tochter ist tatsächlich nur 1,5 Jahre jünger als mein Sohn. Und da hatte ich dann also wirklich schon mit der Elternzeit meiner Tochter hatte ich schon das Gefühl, also boah, es muss noch was anderes geben. So schwer kann das mit der Selbstständigkeit nicht sein. Ich will flexibel sein. Ich will ja selber entscheiden können und so weiter. Ich will nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben. Spoiler Alert, ganz so easy ist Selbstständigkeit ja dann doch nicht. Genau, und habe dann tatsächlich verschiedenste Selbstständigkeitsideen gehabt und auch gestartet nach und nach, sie aber sehr schnell wieder aufgegeben, weil es doch nicht das Richtige war. Bin dann doch nochmal zurück in die Festanstellung, weil mein neuer Chef cool war und weil sich das eigentlich ganz gut so wieder anließ. Und dann kam Corona und da wurde ich halt rausgeekelt, will ich es mal nennen. Und da war die aktuelle Idee, gerade Sales Coach zu sein. Und diese Idee hatte ich da tatsächlich dann auch schon wirklich 5, 6, 7 Monate. Also das war die einzige Idee, die die 2-Monats-Schwelle deutlich überlebt hatte. Und die ist es dann ja letztlich auch geworden.
Und nun war das ja ungefähr Ende 2020, als du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist. Corona war also in vollem Gange. Und du hattest relativ kleine Kinder, die waren also wahrscheinlich 4 und 3 so ungefähr. Mhm. Ja?
Ja.
Wie hast du das dann gemacht? Weil wir kennen ja, wie das dann bei vielen Familien lief. Die Kinder waren viel Zeit zu Hause, man musste sich komplett um sie kümmern. Ja, und dann hast du eine Selbstständigkeit angefangen. Wie hast du das dann organisiert?
Also tatsächlich hatte ich zum Glück von Anfang an Kunden. Also ich habe nur kurz mal gesagt, das und das mache ich jetzt und ich hatte damals noch kein Gruppenprogramm, aber ich habe wirklich so für Menschen aus meinem Netzwerk Dinge machen können, weil die ja auch alle plötzlich vor der Herausforderung Corona standen und was sie nicht mehr machen konnten, viele von denen war auf die Art und Weise zu verkaufen, wie sie es bisher gemacht haben. Also für mich war so dieser thematische Einstieg wirklich gut. Oder einfach, was natürlich schwer war, war diese Vereinbarkeit, wie du es gerade schon gesagt hast. Also ich hatte tatsächlich meine Kinder 2x3 Monate komplett zu Hause. Und ich glaube, das sind so diese Sachen oder diese Phasen im Leben. Erstens verkläre ich es wahrscheinlich jetzt im Rückblick, weil es ist ja nun auch schon 4 Jahre her. Und zweitens, glaube ich, sind das diese Sachen, die du gebacken kriegst, wenn du sie gebacken kriegen musst. Also hätte mir am Anfang der Zeit jemand gesagt, das sind jetzt 3 Monate, dann hätte ich wahrscheinlich hysterisch durchs Haus gerannt. Aber so, dass es sich immer noch wieder verlängert hat und immer wieder verlängert hat, ging es irgendwie. Und ich bin aber trotzdem in der Zeit auch wirklich um 5 oft aufgestanden, um Sachen zu machen. Ich habe oft Sachen zwischendrin reingequetscht, wenn die Kinder mal geschlafen haben. Ich habe abends Sachen gemacht. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass das gesündeste Setup war, was man sich so überlegen konnte, sondern das war wirklich so, okay, was braucht es, was hat jetzt Impact, was verändert was und wie kann ich trotzdem irgendwie das Gefühl haben, zumindest hier in diesem Familienkontext der Sache auch gerecht zu werden.
Ja, absolut schwierige Zeit und trotzdem dann irgendwie sein Bestes zu geben. Wie hast du denn dann genau angefangen? Also du hast schon gesagt, du hattest von Anfang an Kunden, aber noch kein Gruppenprogramm. Du hast ja auch einen Podcast passend zum Thema. Wann hast du den dann gestartet? Also womit bist du erstmal so in die Welt gegangen, um möglichst viel Alarm für dich auch noch zu machen?
Also ich habe das große Glück, dass ich in der ersten Mastermind, in der ich war, als ich noch selber noch kein eigenes Business hatte, meine heutige Business-Buddy Laura Roschewitz kennengelernt habe. Und wir sind ein büchseinwarmes, richtig, richtig gute Freundinnen und sind von Anfang an zusammen losgezogen. Wir sind wirklich so eine Mischung aus Angst, Resilienz, Mindset. Das macht Laura alles als Wirtschaftspsychologin und ich bin halt diejenige, die so für Verkaufen, Angebote, Verhandeln und so weiter steht. Und tatsächlich habe ich 2020 noch so einen Kurs mitgemacht, wie launche ich einen Online-Kurs? Und ja, das war ein kostenloses Format und hinten raus konnte man einen Upsell machen und ich war eine von vielleicht 10 Leuten von den 400, die dort in diesem Kurs waren, die wirklich einen Upsell gemacht hatten Und am Ende stand ich da und dachte so, ja scheiße, jetzt habe ich hier einen Upsell gemacht, aber ich darf noch gar nichts verkaufen, weil ich bin noch in dieser Sperrfrist von meinem Arbeitgeber. Wie mache ich das denn jetzt? Und so war der Gedanke geboren, mit Laura zusammen ein Programm zu machen. Und mittlerweile gibt es unsere Mastermind im vierten Jahr. Und dann hast du gesagt, okay, wie haben wir diesen Podcast gestartet? Tatsächlich ist viel bei uns aus einer Intuition raus entstanden, aber auch aus einem Gefühl von Fokus. Also wir haben zum 01.01.2021 gesagt, lass doch mal jeden Tag bei Facebook Live gehen, immer um 9, wir nennen das Ding Moin um 9. Ja, cool. Das haben wir irgendwie eine Woche gemacht, dann stellten wir so fest, naja, aber ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig, wenn man immer nur uns hat, vielleicht laden wir uns mal ein paar Gäste ein. Ah, cool, haben wir den ersten Gast eingeladen und die erste Gästin, die hat dann gesagt, ja, wieso macht ihr keinen Podcast draus? Ist ja viel langlebiger. Ah, stimmt, okay. Und eine Woche später hatten wir dann einen Podcast. Und ich glaube, dass vieles, was wir machen, einfach super pragmatisch ist. Wir drehen uns nicht noch 20 Mal im Kreis und überlegen, was jetzt das beste Podcast-Interview-Mikrofon ist. Wir schneiden unsere Folgen sehr, sehr wenig, sind da sehr pragmatisch unterwegs, weil es für uns ein Marketing-Tool ist. Und wir hinterfragen halt wirklich alle paar Monate, wofür ist dieses Tool da? Bringt es uns noch das, was es bringen soll? Wenn ja, dann machen wir es weiter. Wenn nicht, hören wir es auf. Mittlerweile haben wir irgendwie über 440 Folgen aufgenommen, sind gerade wieder in so einer Umbruchphase, was den Podcast angeht. Und was ich wirklich, wirklich wichtig finde, ist, dass die allermeisten Selbstständigen und Unternehmerinnen, die ich da draußen sehe, von einer Idee zur nächsten springen. Sei das in der Sichtbarkeit, sei das im eigentlichen Angebot von dem, was sie anbieten. Und wenn es was braucht, um erfolgreich zu sein, aus meiner Sicht, dann ist es Konsistenz. Natürlich darfst du dich irgendwann auch weiterentwickeln, das sollst du auch tun. Aber die meisten springen von einer Sache zur nächsten und können gar nicht die Erfolge einsammeln oder die Ernte einsammeln von der ganzen Arbeit, die sie schon gemacht haben in einem bestimmten Format.
Ich weiß genau, wovon du sprichst. Das ist bei YouTube auch so ein typisches Phänomen. Die Leute hören immer auf, bevor es eigentlich abgeht. Und das ist gerade immer so ein, da kommt dann irgendwann so ein Punkt, da ist das dann so ein Selbstläufer. Und das ist vielleicht bei einem Podcast auch so. Aber diesen Punkt muss man eben erstmal erreichen. Und Konsistenz ist ja das eine, aber du würdest wahrscheinlich auch sagen, so Ausdauer, nicht? Also vielen geht auch so diese Ausdauer ab. Ich selber bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich finde das auch super schwierig. Und wenn wir jetzt von Ausdauer sprechen, dann kommen wir ja direkt zum Thema Sales. Also ja. Das ist ja quasi die Ausdauerdisziplin ever. Also gibt es eine andere? Ich finde, das ist die größte. Die muss man richtig gut durchhalten. Und man sagt ja immer so, in den Zeiten, wo es gut läuft, muss man eigentlich direkt Vertrieb machen für die Zeiten, wo es dann wieder ein bisschen weniger wird. Und das ist ja immer eine Krux oder etwas, was viele eben vergessen. Die haben dann vielleicht so ein Hoch, aber wenn es dann wieder so ein bisschen abebbt, dann sind erstmal keine Kunden da und dann muss man wieder anfangen. Was würdest du denn da uns selbstständigen Müttern empfehlen, um da in so einen gewissen Flow reinzukommen, der sich dann eben auch auszahlt?
Also für mich ist da das Stichwort ganz klar Verkaufsroutine. Und zwar Routine als eine Definition von, was ist so das Mindestmaß von Dingen, die du regelmäßig machen kannst. Also genauso wie du ja auch morgens nicht sagst, oh, jetzt habe ich gar keine Zeit, jetzt putze ich heute mal nicht die Zähne und wasche mir mal nicht die Haare, gehört es eben auch im Business, zu einem gesunden Business dazu, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die du immer ausübst. Und man sagt so generell, hey, wenn du gerade am Anfang bist, wenn du noch nicht so viele Kunden hast, wenn du also gerade nicht das Problem hast, dass du total in der Delivery bist, dann darfst du bis zu 70% deiner Zeit auf Sales verwenden. Ich sehe so viele Unternehmerinnen da draußen, die wahnsinnig viel Zeit in Content Creation stecken, in ihre Newsletter, die von 100 Leuten gelesen werden, in Blogbeiträge und so weiter. Und es ist sicherlich total schlau, auch so eine mittel- und langfristige Sichtbarkeitsstrategie zu haben. Aber nur diese One-to-Many-Kanäle zu bedienen, also diese Kanäle, wo ich Content rausgebe und es total viele Leute hören oder sehen oder auch nicht, und ich aber keinen direkten Kontakt zu möglichen Kunden aufbaue, das ist halt super gefährlich. Das heißt, es ist einerseits mal wichtig zu gucken, wie viel Zeit verwende ich eigentlich gerade auf Sales und was sind die Aktivitäten, die mir wirklich Kunden bringen oder die wirklich mich erfolgreich machen, und mir dann zu überlegen, was ist so eine Basic-Routine, die ich immer machen kann, egal ob ich gerade richtig viele Kunden habe oder ob es gerade, ob da noch Luft nach oben ist.
Nun hört man ja, oder beim Thema Akquise, sagen wir jetzt mal, denken ja viele immer an das Thema Kaltakquise. Also Leute irgendwo anrufen und dann aus der Kalten vollquatschen und irgendwas erzählen. Was hältst du davon, insbesondere jetzt, wenn man sagt, wir haben alle sehr spezielle Business-Ideen und vielleicht auch in einem kleinen Format, also wenn man vielleicht erst startet, ist da so ein Cold Call die erste Wahl?
Ich würde niemals freiwillig Cold Callen. Also, also allein bei dem Begriff und auch ehrlich gesagt bei sowas wie Akquise, ich verstehe das, dass da einem das kalten Rücken runterläuft. Das sind einfach keine coolen Worte, ja, auch sowas wie Einwandbehandlung oder was. Das ist nicht sexy. Also müssen wir uns gar nicht, so können wir uns darauf einigen. Ich glaube, eine der Sachen, die wir als Selbstständige verstehen müssen, ist, du kannst nicht nicht verkaufen, genauso wie du nicht nicht kommunizieren kannst. Also in dem Moment, wo du sichtbar wirst, auf welche Art und Weise verkaufst du dich schon, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, auch wenn du zu einem Netzwerkevent gehst und du bist nur die kleine Stille, die in der Ecke steht und mit keinem spricht, auch das wird sich irgendwo einbringen und werden die Leute kennen und sich merken. Und die Frage ist halt einfach, wie möchtest du wahrgenommen werden? Mit wem möchtest du arbeiten? Ich finde, Verkaufen ist so geil, weil es dir die Möglichkeit gibt, zu sagen, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Was möchte ich eigentlich anbieten? Welches Problem kann ich eigentlich für jemanden lösen? Und diese Leute dann zu finden. Also ich finde, ganz viel ist so diese Groundwork, die auch nicht ewig dauern muss. Ja, so dieses Persona, Angebot, wen habe ich in meinem Netzwerk? Wie kann ich das formulieren, was ich mache? Und dann wirklich zu sagen, ich finde diese Leute und ich gehe mit denen ins Gespräch. Also viele denken halt bei Verkaufen gleich an so, oh, das, da verkaufe ich meine Seele und ich muss Klinken putzen und Staubsaugerverkäufer und so weiter. Und du als Selbstständige hast es aber selbst in der Hand und es ist auch deine Verantwortung, dein Mindset dazu, mal irgendwie durchzuwischen und die alten Sachen rauszuschmeißen. Also wirklich auch mal zu erkennen, es wird ohne Verkaufen nicht gehen. Und indem du verkaufst, hilfst du jemandem da draußen, ein Problem zu lösen. Und es, ne, wir können uns nicht in die Ecke setzen und sagen, ja, ich will das aber nicht, wenn ich die Augen zumache, vielleicht geht's an mir vorbei, vielleicht muss ich es dann nicht machen. Nee, also akzeptiere einfach, dass du es machen musst und akzeptiere auch oder sieh auch, es gibt ganz unterschiedliche Wege, das zu machen. Nicht jeder ist super extrovertiert, nicht jeder redet gern, vielleicht schreibst du lieber. Ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Formate. Schau, was für dich funktioniert und was du gut nutzen kannst.
Ich hatte ganz Anfang des Jahres einen Anruf, weiß ich noch, da rief mich eine Dame an und hat mir ihr Programm vorgestellt für Selbstständige und die, die jetzt bei Social Media voll durchstarten wollen. Ja, auch so eine Wortwahl. Und ich weiß auch ganz genau, wie meine Reaktion war. Die rief mich da irgendwie an in den ersten Tagen des neuen Jahres. Ich war noch gar nicht auf 2024, sondern irgendwie noch so am Übergehen. Und sie dann mit ihrem Anruf, Akquise-Anruf, und sie wollte mir offensichtlich da ihr Programm verkaufen. Ich habe sowas noch nie erlebt, also gerade auf dieser, wenn man so Coachings verkauft, sage ich jetzt mal, dass man dann andere Unternehmer so direkt aus der Kalten anruft, das überfordert ja häufig auch den Angerufenen. Man unterschätzt ja immer, dass es nicht nur für einen selbst eine Herausforderung ist, da anzurufen, sondern dass derjenige, der angerufen wird, auch schwer darauf reagieren kann, weil er ja auch nicht vorbereitet ist. Gibt es Leute, die noch glauben, dass so Sales funktioniert, oder hast du da schon das Gefühl, dass da schon so ein Umdenken auch stattgefunden hat?
Also generell natürlich gibt es noch Leute, die glauben, dass das so funktioniert. Es gibt auch noch Leute, die glauben, wenn ich irgendwen bei Instagram anschreibe und sage, hey, dein Profil ist so spannend, ich hätte da noch 2, 3 Verbesserungsvorschläge, kann ich dir die mal geben, wollen wir nicht einen Call jetzt machen, dass auch das noch funktioniert. Und der Witz ist aber, diese Strategien, die funktionieren durchaus, sonst würde sie keiner machen. Es ist aber ein krasses Numbers Game. Also du brauchst ein krasses, fettes Elefantenfell, um das überhaupt zu machen, weil dann natürlich nichts zurückkommt oder krasse Ablehnung zurückkommt oder. Aber natürlich kann das funktionieren, weil es wird auch immer Leute geben, die auf so einen Anruf sich belatschern lassen und das kaufen und dann hast du die in dein Programm reingelabert. Die Frage ist immer, was möchtest du denn? Wie möchtest du verkaufen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Was sind deine Werte? Wie würdest du gern kaufen? Und ich finde, wenn wir uns das einmal vergegenwärtigt haben, ich würde kein 5.000-Euro-Programm am Telefon kaufen. Ich würde niemandem antworten, der mir mit so einer blöden Nachricht auf Instagram kommt. Also mache ich es selber nicht. Ja, es ist wirklich die Grundregel von, wie es in den Wald reinruft, kommt es wieder raus. Und dementsprechend können wir unsere eigene Strategie finden. Was ich ganz spannend finde, ist, dass viele Kundinnen von mir auch am Anfang mir erzählen, was sie alles nicht machen und wie doof sie das finden. Und da kann man sich drüber aufregen. Ja, über, da hat er mich angerufen oder da wurde dies oder da wurde das. Und ich denke mir dann so, weißt du, beim Yoga sagst du ja auch, bleib auf deiner Matte. Kümmere dich nicht drum, ob der links oder rechts die Übung besser oder schlechter kann als du. Du wirst dich ärgern, wenn er sie besser kann und du wirst auch nur eine ziemlich hässliche Genugtuung daraus ziehen, wenn er sie schlechter kann als du. Bleib auf deiner Yogamatte. Und schau auch nicht, wie alle anderen das machen, sondern es gibt einen Markt, der ist groß genug für uns alle. Es gibt Topf und Deckel, genau wie in anderen Beziehungen auch im Verkaufen. Es gibt deine Kunden da draußen, wenn du sie so definiert hast, dass es sie gibt. Und dementsprechend finde halt deine Verkaufsstimme. Und ich glaube, dass viele denken, das wäre so krass schwer. Aber das Einzige, was schwer ist beim Verkaufen, ist, dass es wie beim Fahrradfahren Übung braucht, dass du Sachen ausprobierst, dass du auf die Nase fällst, dass du es nochmal ausprobierst, dass du es nochmal ausprobierst und irgendwann ist es so natürlich, wie dieses morgendliche Zähneputzen, hoffentlich, dass es eben kein krasser Aufwand immer ist und du nicht dein ganzes Nervensystem einmal in Alarmbereitschaft versetzt, wenn du verkaufen sollst.
Ja, und erstmal die Hand so zittert, während du, ich weiß, was du meinst. Du hast vorhin schon von dieser einen Person auf dem Netzwerktreffen gesprochen, die in der Ecke sitzt und ja, den Eindruck vermittelt, als ob sie eben so der Typ ist, der etwas zurückhaltender ist und das sich eben auch bei den Menschen einprägt. Das Thema Selbstvertrauen. Wie entscheidend findest du das beim Thema Verkaufen? Ist das häufig eine Herausforderung, die vielleicht auch viele jetzt Frauen auch mitbringen, dass sie sagen, okay, ich traue mich einfach nicht. Was machst du da für eine Erfahrung einfach bei dir im Coaching?
Na, was ich sehe, ist, dass wir manchmal so eine Diskrepanz haben zwischen dem, wie wir glauben, sein zu müssen und dem, wie wir eigentlich sind. Also wir Frauen, ich kann es vor allem für Frauen sagen, weil 95% meiner Kunden sind Frauen, haben manchmal so ein Ding von, wir müssen möglichst professionell wirken. Da dürfen keine Fehler sein, da muss man genau auf die Wortwahl achten und so weiter und so weiter. Und das macht es natürlich schwierig. Also wenn ich nicht einfach, ich sag mal, frei Schnauze auch reden kann, wie ich rede oder Wörter benutzen kann, die ich eben benutze, dann habe ich ja immer das Gefühl, dass ich denke, ah, jetzt bin ich in der Außenwirkung, jetzt muss ich ja irgendwie anders sein, jetzt bin ich ja die professionelle Gretel, die private, die muss jetzt hier weg. Also wenn ich da so eine Abgrenzung mache zwischen diesen Persönlichkeiten, dann wird's halt echt schwer. Und der Witz ist, dass wir genau das als Personenmarken ja gar nicht brauchen. Also genau uns als Solo-Selbstständige oder selbstständigen kleinen Teams, wir werden ja gebucht, weil wir uns mit Persönlichkeit zeigen, weil wir sind, wie wir sind, weil wir auch mal sagen, boah, da habe ich selber nicht so richtig gewusst, wie es geht, aber ich habe dann eine Lösung gefunden oder so. Und ich glaube, dass bei Frauen, also so Selbstbewusstsein, das kannst du halt wieder lernen. Ich sage immer gerne, Verkaufen ist für mich pure Selbstwirksamkeit. Ich sehe also, ich mache eine Sache und es führt zu einer anderen Sache. Und in dem Moment, wo ich weiß, was im Verkaufen für mich dran ist, kann ich ja auch sagen, ach so, die Aufgabe, die ich jetzt machen müsste, da merke ich jetzt ganz konkret, keine Ahnung, irgendwelche alten Glaubenssätze springen an oder ich weiß, ich sollte es machen, aber stattdessen wasche ich lieber Wäsche und mache die Steuer und mache dies und mache das. Wenn ich also ganz konkret weiß, was dran wäre, dann kann ich mich ein bisschen besser analysieren und rausfinden, warum ich es jetzt gerade nicht mache. Weiß ich nicht, wie ich es formulieren soll oder ist es wirklich ein Mindfuck oder. Und ich finde es ganz wichtig, da individuell darauf einzugehen und nicht zu sagen, ja, wir Frauen haben alle irgendwelche Probleme mit Sichtbarkeit und alle sind wenig mutig und blablabla. Da können wir uns nämlich super gut hinter verstecken. Und das muss aufhören. Also, ne, du hast ja auch ein Kind, ich habe 2 Kinder und ich denke mir so, Mensch, Mädels, wir müssen mal echt unser Geld verdienen, wir müssen unseren Wert kennen, wir müssen nach rausgehen, wir haben eine neue Generation, der wir das vorzuleben haben. Let's do it.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Auch dann irgendwann einfach mal zu sagen, ja, ich lasse das jetzt irgendwie auch einfach mal alles in der Ecke liegen, diese Vorurteile, und ich haue jetzt einfach mal einen raus. Die meisten sind ja privat auch viel entspannter und lockerer, als sie im Business sind. Und du denkst dir manchmal so, wenn du einfach so redest, wie du jetzt mit mir redest, dann wäre doch alles fertig.
Dann hättest du schon dreimal was verkauft. Ja, genau.
Ja, das ist, wie du schon sagst, es ist einfach ein negativ besetztes Thema, verkaufen wollen, Leuten was aufquatschen, sagen wir ja auch, ne? Dieses an der Tür klingeln und den anderen was anbieten, wonach sie nicht gefragt haben. Oder was man auch ganz, ganz häufig hört, also zumindest begegnet mir das immer so beim Thema Social Media auch, ich kann doch nicht schon wieder über mein Angebot reden. Ja, man hat immer das Bedürfnis, man, oder das Gefühl, man würde andere nerven. Aber ist das etwas, was wir eigentlich auch, das ist doch, oder anders gefragt, das ist doch irgendwas, was quasi aus dem eigenen persönlichen Erfahrungsbereich kommt, was wir dann übertragen auf alle anderen. Also das nehmen wir doch irgendwo her. Die Erfahrung, vielleicht hat man in der Schule früher die Erfahrung gemacht, dass mal einer gesagt hat, man nervt oder so. Aber warum ist das so ein vehementes Problem, dass immer wieder dieses Nerven da so kommt, dass die Leute das Gefühl haben, sie dürften darüber nicht sprechen? Weil auf der anderen Seite sitzen ja immer Leute, die auch einfach ausschalten können.
Ja, ja, die ausschalten können und die es im Zweifel total gut finden, dass man noch mal dreimal mehr das so erzählt hat. Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, oder ich weiß, dass ganz viel davon in unserer Sozialisierung liegt, und zwar auch gerade in unserer Generation, würde ich mal sagen. Also, dass wir wirklich auch so erzogen wurden, erstens nicht so viel wollen, das Licht tendenziell unter den Scheffel stellen, damit keiner irgendwie schlecht neben uns aussieht. Alles soll harmonisch sein, alle sollen irgendwie happy sein. Und ich meine, nicht ohne Grund fragt die meisten Mütter, und ihre eigenen Bedürfnisse kommen irgendwo an zehnter Stelle. Also ich habe vor 3 oder 4 Jahren mal ein Coaching zu dem Thema für mich gemacht. Da war ich 37 und da hat mich die Coachin in der ersten Session gefragt, was sind denn deine Bedürfnisse? Und ich habe da gesessen und geheult, weil ich es nicht hätte sagen können. Ich hätte die Bedürfnisse von meinen Eltern, von meinen Kindern, von meinem Mann, von allen sagen können, aber meine eigenen nicht, und dachte so, holy fuck, also hier haben wir echt ein Problem. Und vorletzte Woche, hatte meine Tochter Geburtstag, beziehungsweise wir hatten eine Geburtstagsfeier, und ich habe einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, weißt du, ich bin hier wahrscheinlich die schlechteste Mutter des Jahrtausends, der Geburtstag ist morgen, ich setze mich heute Abend dran und plane das, der Kuchen, naja, gucken wir mal und so weiter und so weiter. Und da hat die mir eine Sprachnachricht zurückgeschrieben und hat gesagt, weißt du, Gretel, das ist genau das Ding, wo wir in alten Mustern hängen, wo wir denken, wir müssten irgendwelche Erwartungen von irgendwem erfüllen und wir wären nur dann eine gute Mutter, wenn das und das und das, und wir wären auch nur dann eine gute Unternehmerin, wenn das und das und das. Und dann hat sie gesagt, und es ist wirklich, ganz große Liebe geht raus an dieser Stelle an diese Freundin, weil die gesagt hat, das Beste, was du machen kannst, immer wenn diese Gefühle kommen von, du bist nicht gut genug, du machst das nicht richtig, andere machen das besser als du, dann bleib genau auf diesem Weg und geh genau diesen Weg weiter, den du hättest gehen wollen, weil dann bist du ein super Beispiel für dein Kind oder deine Kinder und sorgst dafür, dass die nicht die gleichen Muster aufbauen, die dir das Leben zu schwer machen. Weil ich glaube, das kannst du gar nicht unbedingt nur an der Schule oder so festmachen früher, sondern auch so, Mädchen sind sozialere Wesen, Jungs dürfen dies. Also so diese ganzen, muss ich jetzt gar nicht aufzählen, aber das sind so viele Sachen, die uns einfach 30, 40 Jahre mitgegeben wurden. Und die dürfen wir auch so ein bisschen anerkennen und sagen, okay, ja, das fällt mir jetzt schwer und mein ganzer Körper rebelliert und am liebsten würde ich mir die Decke über den Kopf ziehen. Ha, wo kommt das her? Und dann nicht in diesem Verharren, ja, diese Nabelschau sehe ich halt auch bei ganz vielen. Ja, ich kann das ja nicht, weil ich bin ja so und ich komme ja daher. Nee, sondern dann zu sagen, okay, aber ich bin ja Unternehmerin und ohne geht's ja nicht. Also, wie finde ich eine Lösung für dieses Problem?
Ja, und das jetzt aber übertragen von deinem Geburtstagsbeispiel, dass man eben auch die Latte da nicht zu hoch hängt und sagt, ich muss jetzt gleich in den nächsten Wochen 5 Unternehmen akquirieren, die mit mir zusammenarbeiten, sondern eben sagt, ich fange jetzt einfach mal an, ich mache was, ich baue mir zumindest ein paar erste Routinen auf, wie du es ja auch gesagt hast, oder sag, jede Woche mache ich das zumindest eine Stunde lang, um einfach ins Tun zu kommen, wie bei so vielen. Also das ist ja eigentlich fast immer die Aufgabe, gar nicht zu sagen, ich mache mir jetzt einen umfangreichen Plan erstmal, was ich das ganze Jahr über für meinen Vertrieb machen will, sondern vielleicht fange ich einfach an und teste nach und nach aus, wie sich's anfühlt.
Ja, und wie du ja auch sagst, also ich finde, was immer vergessen wird oder ganz oft vergessen wird, ist, dass ihr, die ihr das hört, Expertinnen in euren Bereichen seid, aber nicht im Verkaufen. Und es wird dann ganz oft so erwartet, naja gut, aber solange ich gut bin in dem, was ich mache, werden die Kunden ja kommen. Und auch wenn Verkaufen kein Rocket Science ist, ja, das kann man lernen und das kann jede von uns lernen, gibt es trotzdem Dinge, die beachtet werden sollten. Ja, wenn du hast gerade gesagt, wenn ich Unternehmen akquirieren möchte, Unternehmen zu akquirieren, dauert deutlich länger. Ich muss da gucken, wer sind die Stakeholder, wie komme ich an die ran, wie schreibe ich die an, was brauchen die für Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, versus eine Privatperson oder eine Solo-Selbstständige. Und da auch einfach zu akzeptieren, ach so, ich kann das gar nicht wissen und das erwartet auch gar keiner von mir, weil ich bin ja Ernährungsberaterin oder Personal Branding Fotografin oder Webdesignerin. Ich muss ja gar nicht wissen, wie man verkauft, aber vielleicht sollte ich mir mal da drei Sachen anlesen oder mal mit jemandem reden, der Ahnung davon hat. Also das finde ich auch so wichtig, dass wir oft so Einzelkämpferinnen sind, wo es gar nicht Not tut.
Du sagst ja bei dir öfter auch oder schreibst es auch, du arbeitest ausschließlich mit Menschen und Unternehmen, die etwas bewegen wollen. Ja? Wie hat sich denn diese klare Zielgruppendefinition so auf deinen eigenen Erfolg ausgewirkt? Gab es irgendeinen Punkt, wo du das gesetzt hast? So, was genau bedeutet das für dich?
Ja, tatsächlich hat sich seitdem ich das auf meine Website gepackt habe, auch noch wieder ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich komme tatsächlich aus einem Bereich, oder als ich mich initial selbstständig machen wollte, hieß meine Seite noch Impact Entrepreneurs. Und ich wollte vor allem mit nachhaltigen Unternehmen arbeiten und mit okay. Menschen und Unternehmen, die eben was Gutes in die Welt bringen wollen. Mhm. Das war und ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und ich glaube daran, dass wenn ich Frauen empowere und Frauen dafür sorge, dass Frauen den Wert ihrer Arbeit erkennen und den dann auch verlangen können, dass das tatsächlich ein Riesenhebel ist, weil sie auf nachfolgende Generationen Auswirkungen haben, weil sie anders rausgehen, weil sie anders für sich einstehen, weil sie im Alter nicht abhängig von ihren Partnern oder Partnerinnen sind. Also das ist schon ein Hebel, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich viel sage, ich arbeite vor allem mit Menschen, die geben, geben, geben und aber nicht genau wissen, wie sie nehmen können. Und dieses Nehmen kann ja alles sein. Ja, das kann ein vernünftiger Preis für dein Angebot sein. Das kann der berühmte Platz am Tisch sein, an diesem imaginären. Das kann auch einfach sein, dass du Raum einnimmst auf einem Event oder dass du dich traust, dich zu zeigen, dass du also wirklich mehr ein Leben fühlst, was in Balance ist von Geben und Nehmen, weil ganz ehrlich, da bin ich auch noch absolute Anfängerin. Dieses Nehmen fällt auch mir nach wie vor noch super schwer. Und ehrlicherweise lerne ich da selber mit jeder Kundin noch dazu und das freut mich einfach total.
Das geht auch so ein bisschen in diese Richtung Money Mindset. Also die eine Sache ist ja zu verkaufen und sein Produkt eben an die Frau oder den Mann zu bringen. Aber das andere wäre ja dann auch, den angemessenen Preis dafür zu bekommen. Also die Erfahrung hat wahrscheinlich schon fast jede gemacht, dass es manchmal so ist, dass man dann sagt, ja gut, dann kostet es eben nur so viel. Oder dann machen wir es da halt dafür. Oder wir nehmen das weg und dann kostet es nur das. Wie kommt man aus dieser Falle raus? Was kann man dafür tun, dass man selber nicht immer das Gefühl hat, ich mache ständig ein Zugeständnis? Und das Problem ist ja daran, solange man das Gefühl hat, man gibt etwas und man hat trotzdem den Impact, den man haben will und man ist damit zufrieden. Aber dann, wenn man eben merkt, man ist eben nicht zufrieden oder man hat das Gefühl, man ist ständig eigentlich unterbezahlt, dann wird es ja wieder zum Problem fürs Selbstbewusstsein und so weiter. Also diese Kette aufzubrechen und zu sagen, wie erreiche ich es, dass ich für ein Geld arbeite? Ich sage immer, dass ich Lust habe, dafür morgens aufzustehen. Also was kann ich da für mich selber tun, um da in so eine günstige Startposition zu kommen?
Also erstmal ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse als Unternehmerin kennst. Bei uns heißt das tatsächlich auch Unternehmerinnenbedürfnis, dass du also wirklich schaust, was außer dem rein finanziellen Part ist mir eigentlich wichtig in einem Projekt, in der Kooperation, in der Arbeit mit einem Kunden, einer Kundin. Und wenn du da zum Beispiel sagst, Flexibilität ist mir super wichtig und dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Impact und so weiter und so weiter, dann kann ich auch Abstriche an den Finanzen machen. Und wir haben da so eine Rechnung, dass du wirklich am Ende gucken kannst, wo stehe ich denn? Und wir sagen, alles, was unter 80% ist von dem Wert, den du da ermittelst, da solltest du versuchen, in einer dieser Stellschrauben nochmal mehr zu bekommen. Sprich, wenn du merkst, ah, dieses Projekt ist schon irgendwie spannend, aber ich bin da gar nicht so flexibel, wie ich das gerne hätte und das grenzt mich da ein, dann solltest du im Finanziellen eben nochmal gucken, dass du es mehr in die Richtung kriegst, dass du so eine Art Schmerzensgeld dafür bekommst, dass du da in der Flexibilität Abstriche machst. Generell finde ich es immer super wichtig, dass wir nicht zu viele Angebote haben und dass wir wirklich klar wissen, warum und für wen habe ich denn ein spezielles Angebot entwickelt. Ja, keiner sagt, dass wir als Unternehmerin nicht nochmal irgendwie ein kleines Angebot draus machen können, nochmal einen Bonus draufpacken können und so weiter. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn das Gefühl aufkommt, du reichst den Kleinen die Hand und der ganze Arm wird abgerissen. Oder wenn du generell das Gefühl hast, es wird ständig über deine Grenzen gelatscht oder es wird immer noch mehr gewollt und am Ende des Monats hast du so viel gearbeitet und es ist nichts dabei rumgekommen, dann fang vielleicht mal damit an, das zu dokumentieren. Weil nichts ist schlimmer als so ein Bauchgefühl und nicht zu wissen, was denn eigentlich jetzt konkret nicht stimmt. Wahrscheinlich wirst du, wenn du das mal für einen Monat dokumentierst, feststellen, das ist ganz oft so, dass der Kunde oder die Kundin, die am schlechtesten bezahlt, die Kundin oder der Kunde ist, die am meisten von dir wollen. Und da würde ich dann eben im nächsten Schritt auch mal gucken, wie verkaufe ich, kann ich Stille aushalten? Oder wenn der andere gerade noch überlegt, sage ich schon, aber ich kann da auch noch mal 10% runtergehen oder so. Ne? Also guck mal, was die konkrete Situation bei dir ist. Oder wird noch ganz viel nachverhandelt, hey, kannst du noch mal schnell und ich brauche noch mal deine Hilfe und das habe ich zwar gar nicht bei dir gebucht, aber ich will jetzt auch nicht noch mal selber googeln, ich frage lieber dich. Also da gibt's ja 1000 Spielarten von diesem Ausnutzen und dann ist ganz oft auch einfach eine klare Kommunikation von deiner Seite notwendig, aber erster Schritt ist immer zu wissen, was ist mein Wert, was ist mein Stundensatz, was kostet das Paket, was bringe ich da wirklich auf den Tisch und wo kommt dieses Gefühl von, das fühlt sich jetzt aber scheiße an. Wo kommt es eigentlich genau her?
Wenn man sich dann irgendwann so ein kleineres Team vielleicht aufgebaut hat, vielleicht ein paar Leute dabei hat, viele Mütter kämpfen ja oft damit, Aufgaben generell abzugeben. Ja, man spricht zwar davon, wir wollen gleichberechtigt sein und so weiter und so fort. Wenn es dann aber darum geht, Aufgaben mal abzugeben, dann tun wir uns manchmal etwas schwer. Wenn man das jetzt mal auf den Verkauf überträgt und sagt, man hat jetzt dieses kleinere Team. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass du betonst, wie wichtig es ist, eben zum Beispiel auch solche Verkaufsaufgaben auch zu delegieren dann irgendwann. Welche Schritte empfiehlst du denn da, um das wirklich erfolgreich zu tun, ohne dass man da das Gefühl hat, man verliert jetzt die Kontrolle? Manche sagen ja auch, nee, das will ich dann lieber selber tun. Jeder Kundenkontakt muss halt von mir ausgehen, sonst ist das nicht mein Branding. Wie kann man sowas machen?
Naja, erstmal ist Verkaufen ganz oft der Teil, der am spätesten wirklich komplett irgendwie abgegeben wird. Also da kannst du halt auch mal gucken, wie fühlst du dich denn überhaupt mit dem Thema Verkaufen? Ist das was dir Spaß bringt? Ist das was du gut kannst? Und wenn du mal schaust, wo die letzten Kundinnen herkamen, kamen die aus irgendeinem Funnel oder kamen die wirklich auch viel aus dem 1:1 Kontakt mit dir? Also bei uns ist zum Beispiel auch so, Laura und ich, wir machen noch sehr viel im 1:1 Kontakt, aber wir schreiben halt keine Newsletter und wir machen keine Social Media Posts und so weiter, was ja im weitesten Sinne auch mit Verkaufen zu tun hat. Ich würde mir immer erstmal, wenn ich mein Team vergrößern möchte, würde ich immer erstmal drauf schauen, okay, welche Aufgaben fallen denn hier jetzt eigentlich an? Was ist wirklich dringend und muss abgegeben werden? Und wo ist meine Zeit unternehmerisch einfach nicht gut eingesetzt? Also wo möchte ich eigentlich nicht den Stundenlohn, den ich habe, weiß ich nicht, 200 Euro, 150 Euro, 100 Euro, was auch immer dein Stundenlohn ist, wo macht es keinen Sinn, dass ich hier sitze und meinetwegen Buchhaltungsbelege sortiere? Oder wo macht es keinen Sinn, wo ich irgendwie einen Post hochlade zu Instagram, wenn eigentlich jemand das für 40 Euro die Stunde machen könnte? Also da einfach mal drauf gucken und auch wieder tracken am Anfang, welche Aufgaben gibt es eigentlich, die viel anfallen? Schau dir dann die Aufgaben nochmal an, welche davon wirklich sinnvoll sind und welche du vielleicht auch aus Gewohnheit einfach machst. Und überleg dir dann, welche einzelne Person das abdecken könnte. Ja, also ich würde auch nicht sofort mir irgendwie 4 Leute ins Team holen, sondern ich würde erstmal mit einem Bereich anfangen. Und dann tatsächlich, ja, kannst du halt auch mal schauen, im Verkaufen gibt es eben viele wiederkehrende Tätigkeiten auch, viele Sachen, die gar nicht so unbedingt dein Brain und deine Präsenz gerade brauchen. Also natürlich kannst du niemanden aus deinem Team auf ein Netzwerkevent schicken. Aber wie gesagt, zum Beispiel, wir haben jetzt in ein paar Tagen wieder unser Coffee Speed Networking und jemand bei uns im Team geht nochmal meine LinkedIn-Kontakte durch und schickt den kurzen Reminder, hey, dann und dann ist Coffee Speed Networking, bist du dabei, hier ist der Link. So, das wäre kein guter Einsatz meiner Zeit, super Einsatz der Zeit von meinem Teammitglied und sorgt eben dafür, dass das Event voll ist und ich dort wieder mit meiner Präsenz verkaufen kann.
Wie hast du dir denn das jetzt so gestrickt mittlerweile? Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, dass du dann erstmal gestartet bist und hast dann deine ersten Kunden schon gehabt, aber du hattest noch kein Gruppenprogramm. Mittlerweile hast du dieses Gruppenprogramm natürlich. Smash It ist das, glaube ich, nicht? Das gibt es ja, genau. Verlinke ich auch in den Shownotes, da kann man sich das in Ruhe mal angucken. Aber wie hast du dir quasi jetzt das Ganze gebaut? Weil deine Idee war ja sicherlich nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen und noch mehr zu arbeiten als vorher. Viele gehen ja eben auch in die Selbstständigkeit und du hast ja auch 2 Kinder. Man versucht ja eigentlich, sich das so zu stricken, dass man am Ende irgendwie auch sein eigenes Leben bequem leben kann. Und ich sehe das ja zum Beispiel manchmal bei dir bei Instagram. Du machst zum Beispiel auch viel Sport und Yoga. Und ich glaube, du gehst auch noch hier, wie das mit diesen, nein, du machst alles mögliche, mehr als ich auf jeden Fall. Also du machst viel Sport und dafür muss man ja auch Zeit haben. Also wie hast du dir dann dein Business gestrickt über die Jahre jetzt? Und man muss mal dazu sagen, das klingt jetzt so 4 Jahre bist du ja noch gar nicht unterwegs. Ich finde 3-4 Jahre oder 4 Jahre, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange. Aber wo stehst du jetzt gerade? Wie hast du dir das gebaut, dass du daneben dein Leben mit deiner Familie und für dich selbst auch wirklich genießen kannst?
Also tatsächlich habe ich halt einerseits dieses Gruppenprogramm und andererseits arbeite ich im 1:1 mit einigen Unternehmerinnen, die schon weiter sind und mit einigen Unternehmen, weil ich da so das Gefühl hatte, oh, ich brauche irgendwie noch was Eigenes. Also das vielleicht einmal so zu dem Setup. Das heißt, wir haben unsere 6 Monats Mastermind Smash It und dann habe ich je nach Verfügbarkeit, mache ich VIP-Days oder 1:1 Begleitung und so. Wie habe ich mir das gebaut? Ich glaube eben tatsächlich durch diesen Fokus. Wir sind nicht, ich bin gestartet mit dem Gruppenprogramm, weil es sich einfach angeboten hat, aus diesem kostenlosen Online-Kurs ein Gruppenprogramm zu machen. Aber dann bin ich vor allem mit 1:1 auch erstmal gestartet und habe halt gesagt, und das finde ich ganz wichtig, weil das viele nicht machen, ich sammle erstmal im 1:1 das Wissen darüber, was braucht meine Zielgruppe, wie ticken die, wo bleiben die immer wieder hängen, wie kann ich sie motivieren und so weiter und habe diese Learnings, ja, die haben wir dann in Smash It gepackt und verbessern Smash It ja immer und immer wieder. Also es gibt es jetzt seit 3,5 Jahren, aber es verändert und verbessert sich wirklich alle 3 Monate oder so. Das heißt, da schau noch mal hin, wenn du noch nicht so lange unterwegs bist oder wenn es gerade nicht läuft, sofort mit einem Gruppenprogramm zu starten, ist eigentlich voll der Fehler, weil es im Launch und in der Akquise, wenn du so willst, super schwer ist, sondern guck doch erstmal, dass du mit einem 1:1 Angebot deinen Kopf über Wasser kriegst, dass da ein vernünftiger Preis dran hängt und guck bitte, dass du nicht von Anfang an versuchst, ein Funnel aufzubauen. Ja, das höre ich so oft, wir brauchen jetzt alle ein Mini-Produkt und ein Freebie und alles möglichst günstig. Nee, in diesen günstigen Produkten haben wir oft Menschen mit einem ganz anderen Mindset drin als die, die auch ordentlich Geld in die Hand nehmen, um ein großes Problem, das sie haben, zu lösen. Deswegen ist meine Idee, und so haben wir es letztlich ja auch gemacht, dass du ein Angebot entwickelst, was wirklich einen Pain für deine Zielgruppe löst und dass du dann 2, 3, 4 Kunden pro Monat akquirierst und damit eigentlich schon gut und relativ entspannt unterwegs bist. Ja, ich weiß, da kommen dann so Mindfucks auf, wie ja, aber jetzt hat die ja 3.000 Euro für mich bezahlt, jetzt muss ich ja Tag und Nacht erreichbar sein und die Struktur muss so toll sein und. Daran kann man dann auch wieder arbeiten. Aber vielleicht wirklich eins der Hauptlearnings aus diesem Interview, wenn du ein 200-Euro-Produkt hast oder so, das zu einem Umsatz zu bekommen, der sich gut anfühlt, mit dem du gut leben kannst, das ist so unglaublich schwer und so viel, viel schwerer als 3, 4 Leute zu gewinnen, die ein High-Ticket-Angebot oder ein hochpreisigeres Angebot bei dir buchen. Und das ist so eine der Hauptsachen, die wir auch unseren Kundinnen tatsächlich beibringen. Also wirklich zu schauen, wie kannst du weg von dieser Over-Delivery zu einem Mini-Preis hin zu, hey, löst doch mal ein richtiges Problem und nimm dafür auch das Geld, was dem entspricht.
Okay, und wie machst du das dann aber, dass du dann neben den Einzelcoachings Zeit für diesen Sport und für deine Kinder hast?
Die Einzelcoachings, wo ich tatsächlich jemanden 5 Monate oder so begleite, die habe ich eingestampft vor ein paar Monaten und habe gesagt, die Einzelkunden, die ich bisher hatte, sind in Smashit super aufgehoben. Das heißt, ich mache jetzt vor allem intensive, kurze VIP-Days oder begleite eben ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum und das lässt sich dann ganz gut planen. Wie und warum mache ich den Sport? Naja, bin jemand, die chronische Schmerzen hat. Das heißt, ohne den Sport, ja, das sieht nach außen so aus, als wäre ich immer super selbstmotiviert. Nee, bin ich nicht. Ich weiß einfach, wenn ich es nicht mache, wird es mir schlecht gehen und deswegen mache ich das. Und tatsächlich mache ich den Kraftsport, den man jetzt vielleicht immer mal bei mir sieht, morgens, wenn mein Mann die Kinder fertig macht für die Schule. Das heißt, das geht um 7 los. Ich bin zu Hause aus der Schusslinie. Es gibt kein Geschrei oder irgendwas. Ich bin einfach bei meinem Sport, mache das 2-mal die Woche, gut ist. Ich arbeite in der Regel von 9.30 Uhr, 10 bis 15 Uhr, weil meine Tochter dann noch schwimmen hat 1-mal die Woche in Berlin. In der Zeit gehe ich selber schwimmen. Mein Sohn hat selbst Leichtathletik, da fährt mein Mann. Und ansonsten geht er auch noch zum Fußballtraining, da kann er mittlerweile mit 8,5 Jahren alleine hingehen. Also vieles wird ja ehrlich gesagt auch leichter, wenn die Kinder ein bisschen größer werden. Wir wohnen direkt neben der Schule und ich glaube, ganz viel ist aber auch zu sagen und das zu lernen, da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, zu sagen, okay, ich brauche das jetzt. Meine Tür hier ist jetzt zu, ich mache jetzt hier 1/2 Stunde Yoga. Ich weiß, das findet ihr gerade doof, aber danach bin ich für euch da. Ja, also wirklich auch sich selber mal zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich für alle anderen da sein kann und sich das dann auch einzufordern, weil das habe ich früher so um die Familie drumherum gemacht, möglichst früh aufstehen oder möglichst noch abends machen und so. Und jetzt weiß meine Familie auch, okay, lass die mal kurz alleine ihr Ding machen und dann haben wir alle mehr davon. Aber ja, tatsächlich arbeite ich fast nicht abends, eigentlich nie am Wochenende. Und das war für mich aber auch super wichtig.
Absolut nachvollziehbar und absolut konsequent. Wie organisierst du denn das Ganze? Also wenn man jetzt, ich finde das ja immer super interessant zu hören, wie jeder so seine Zeitplanung macht und was man da so nutzt. Bist du eher so der analoge Typ und schreibst noch auf Papier oder planst du dich komplett digital? Wie arbeitest du auch mit Laura zusammen? Also habt ihr da irgendwas, worüber ihr eure Arbeit organisiert? Lass uns da mal so ein bisschen reinschauen.
Also generell bin ich mehr analog als digital, auch wenn ich weiß, wie wichtig es ist, digital zu arbeiten. Aber was ich mit Zettel und Stift aufschreibe, das bleibt einfach mehr hängen. Und die Technik bringt mich regelmäßig echt zur Verzweiflung. Also ich bin wirklich auch der Typ, ich habe mir ein neues iPad gekauft und es liegt da erst mal 3 Wochen, weil ich denke, es wäre super hart einzurichten, was es natürlich am Ende gar nicht ist. Laura und ich, wir sind wirklich von morgens früh bis abends spät im WhatsApp-Kontakt. Also wirklich, wir haben kaum geplante Calls, wir zwei miteinander, sondern da ist ganz viel auf Zuruf. Und ansonsten sind wir im Team auch so organisiert, dass wir viel über Slack machen. Das ist auch die Plattform, über die wir mit unseren Kundinnen im Programm kommunizieren. Und wenn da was dringend ist, haben wir aber auch noch verschiedene WhatsApp-Channel, wo dann viel auch per Zuruf geht. Und das war für uns auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, als wir das Team aufgebaut haben, dass wir wirklich gelernt haben, wir dürfen sagen, wie wir es brauchen. Also ich brauche ganz klar, wenn ich jemandem im Team eine Aufgabe rüberschmeiße oder eine Frage, dann brauche ich gar nicht unbedingt jetzt die Aufgabe oder dass jemand alles stehen und liegen lässt, um mit mir das Ding zu lösen, sondern ich brauche für mein Mental Load einfach, dass jemand sagt, alles klar, Gretel, streich es von deiner Liste durch, es steht jetzt auf meiner. Und das auch einfordern zu können, also wirklich im Jobinterview mittlerweile zu sagen, okay, so funktionieren wir. Wir nutzen ganz viel WhatsApp, wir nutzen dies, wir nutzen das. Es ist manchmal chaotisch. Kannst du damit um? Willst du das auch? Und nicht zu sagen, ja, wie funktionierst du denn? Was stresst dich denn? Was wäre denn gut oder doof für dich? Also wirklich da zu sagen, wir sind hier die Chefinnen und das lassen wir jetzt nicht oft raushängen, aber wirklich so, wir sind die Chefinnen, wie brauchen wir das, um gut zu funktionieren, damit wir das Business auch strategisch voranbringen können. Genau. Und ansonsten, ja, an Tools nutzen wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Sonst, wir haben noch einen Notion-Account, da liegt unser ganzes CRM drin. Da sind unsere ganzen Infos über unsere Kundinnen, unsere Leadliste und der ganze Kram. Das ist wirklich auch sehr, sehr hilfreich. Und wirklich das Hauptthema für Laura und ich und mich ist immer Mental Load reduzieren, an weniger selber denken müssen, das irgendwo weggeben. Das ist echt so unsere Hauptmotivation jeden Tag, würde ich sagen.
Ja, das ist doch gut, das immer mitzudenken. Mhm. So sollte man es wahrscheinlich tun. Gretel, ich habe jetzt noch 10 Fragen zum Abschluss an dich, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, dass die Hörerinnen noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Das sind einfach Entweder-Oder-Fragen und es gibt kein richtig oder falsch. Los geht's. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Ja, und analog oder Digitalplan?
Irgendwo dazwischen.
E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Nachtigall oder Lerche?
Beides.
Virtuell oder vor Ort?
Auch beides. Naja, ich find, virtuell gibt uns so viele Möglichkeiten. Mhm. Aber jemanden mal, so Laura sagt immer, mit Geruch und Geschmack in den Arm nehmen zu können, ist schon richtig geil.
Hausschuhe oder Socken?
Socken. Oder barfuß.
Mhm, ja, das ist hier immer die Diskussion bei den
Socken. Also Hausschuh, ja. No way.
Ja, okay, verstehe, du bist die Fraktion. Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Auto oder Bahn?
Eher Auto. Naja, kommt auch drauf an. Also ich fahre super gerne Bahn, aber ich wohne auch auf dem Dorf und ohne Auto ist man hier echt aufgeschmissen.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof.
Kinderbauernhof, bitte.
Ja, ist doch völlig klar.
Das waren meine 10 Fragen. Vielen Dank auch für die Antworten und generell natürlich auch ganz, ganz vielen Dank für die vielen Einblicke. Da haben wir, glaube ich, einiges mitnehmen können. Ich habe mir auch gleich wieder einige To-Dos auf die Liste geschrieben, was das Thema Sales angeht. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen, vielen Dank und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einiges von dem, was ich erzählt habe, umsetzt und einfach ins Tun kommt. Das würde mich echt glücklich machen.
Das machen wir. Mach's gut, Gretel.
Tschüss.
Mamas Werkzeugkiste. Sprechen wir über ein Tool, was perfekt zum Thema Netzwerken und Sales passt. LinkedIn. LinkedIn ist noch viel mehr als nur so ein soziales Netzwerk oder eine digitale Visitenkarte. Es ist das größte berufliche Netzwerk der Welt und gerade für uns Selbstständige und Unternehmerinnen ist es ein unglaublich wertvolles Tool, um unsere Sichtbarkeit zu steigern, neue Kontakte zu knüpfen und letztlich auch Kunden zu gewinnen. Hier also 3 Tipps, wie du LinkedIn effektiv für dein Business nutzen kannst. Punkt Nummer 1. Optimiere dein Profil. Dein LinkedIn-Profil ist deine erste Visitenkarte. Stell sicher, dass dein Titel und deine Zusammenfassung präzise beschreiben, was du anbietest und wie du Mehrwert stiftest. Füge also professionelle Fotos hinzu und achte darauf, dass deine Erfahrungen klar und kundenorientiert formuliert sind. Menschen sollen sofort erkennen, was du für sie tun kannst. Wenn du das getan hast, Schritt Nummer 2, Netzwerk erweitern. Sende gezielt Vernetzungsanfragen an Menschen, die für dein Business relevant sein können. Das können potenzielle Kunden, Kooperationspartnerinnen oder auch Mentoren sein. Und es ist auf LinkedIn völlig akzeptiert, dass du einfach eine Vernetzungsanfrage ohne Nachricht schreibst. Niemand braucht diese Nachrichten, auch wenn es immer wieder diese Empfehlungen gibt. Im Prinzip erkennen viele selbst, ob sie mit jemandem vernetzt sein wollen und ob es da einen Sinn gibt. Ich würde mit diesen Kontakt als Nachricht für ein bisschen später aufsparen. Aber ja, da gibt es so unterschiedliche Geschmäcker. Ich würde jetzt erstmal auf Vernetzen setzen, dann die Leute etwas beobachten und dann kontakten. Schritt Nummer 3, Content erstellen und teilen. Eine der besten Möglichkeiten, dich auf LinkedIn zu positionieren, ist das Teilen von wertvollem Content. Also veröffentliche regelmäßig Beiträge oder Artikel, in denen du deine Expertise teilst und Fragen deiner Zielgruppe beantwortest. So wirst du einfach als Expertin wahrgenommen, was wiederum Vertrauen schafft und langfristig zu neuen Kunden führen kann. Der Vorteil ist ja auch, dass auf LinkedIn wahnsinnig viele konsumieren, aber gar nicht selber kreieren. Und deshalb ist es ein großer Vorteil, wenn du eben zu den Creatern gehörst und hier deinen Content auch teilst. Mit diesen einfachen Schritten kannst du LinkedIn also nutzen, um dein Netzwerk gezielt auszubauen und deine Sales-Aktivitäten zu verstärken. Also ab auf LinkedIn, dein Netzwerk wartet auf dich. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.